Dann muss ich ein bisschen mehr erklären. Wir haben unsere Predigte in der Regel in letzter Zeit mehr so in Serie. Also immer so ein Thema auf mehrere Etappen. Und zurzeit sind wir bei der Serie Identität.
Wer
bin ich? Aber unsere Frage ist, wer bin ich in Jesus? Und letzte Woche hat der Thilo recht umfassend gezeigt, wer waren wir eigentlich von Gott geplant, bei der Schöpfung? Was ist mit unserer Blödheit draus geworden? Und was hat Jesus draus gemacht wieder? So diesen Weg. Und ich werde mich heute darauf konzentrieren, wer bin ich in Jesus? Da könnten wir jetzt auch wieder viel Bibelarbeit machen, aber Michael ist streng, mehr als 20 Minuten habe ich nicht. Und wir können jetzt schauen, was heißt es, eine neue Kreatur zu sein? Was heißt es, ich bin erlöst, ich bin begnadigt, ich bin versöhnt mit dem Vater. Ich bin Sohn mit Erbschaftsanspruch, hatte man schon mal eine Predigt drüber. Und so vieles. Aber ich möchte mich auf das konzentrieren, wo ich denke, das ist so der tiefste, letzte Kern. Meine Identität in Jesus heißt, ich bin geliebt. Ich denke, dass das am ehesten mich ausmacht. Ihr dürft das gern für euch übernehmen, ich rede von mir. Ich bin geliebt. Es gibt viele Bibelstellen, vor allem Johannes hat dazu einiges. Ich lese mal aus 1. Johannes 4. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und dann später, darin ist die Liebe bei uns vollendet, dass wir die Freiheit haben zu reden am Tag des Gerichts. Kein Gericht mehr, das uns verurteilt. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ganz wesentlich, Liebe und Furcht gehen nie zusammen. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ich bin geliebt, nicht ich bin beliebt. Gott liebt mich. Er ist nicht verliebt in mich. Das ist ein großer Unterschied. Und wir halten uns zwar alle für Experten, aber ich glaube, wenn es um Liebe geht, sind wir alle unterbelichtet. Schaut euch um. Das Thema Liebe ist ein leidiges Thema und das große Kriegsthema in dieser Welt. Wir können es alle nicht. Mehr oder weniger, oder? Aber was verliebt sein heißt, das wissen wir doch, oder? Gut, was heißt denn verliebt sein? Ihr kennt Verliebte. Habt ihr wahrscheinlich auch schon erleiden müssen. Ja, vor allem, wenn sie dann noch gern reden, sie sind unerträglich. Ja, da redet jemand nur noch von diesem idealen Mensch, wo jeder anständige weiß, das gibt es gar nicht. Aber das ist ja verliebt sein, diese rosa Brille. Da wird jemand so verklärt, der kann gar nicht so sein. Später zeigt sich dann auch. Ja, aber die rosa Brille ist doch ganz wesentlich beim Verliebtsein. Ich sehe den Fehler vom anderen nicht. Ich will ihn gar nicht sehen. Weg erkläre, schön rede, rosa Brille. Und Verliebtsein ist auch immer so ein Stück geprägt von viel Mühe. Kennt ihr das auch? Man gibt sich so viel Mühe, wenn man verliebt ist. Hab's heute Morgen schon gesagt. Ich fände für unsere Wochenfreizeit wäre das ein richtig gutes Thema. Was hast du damals, Michael, angestellt, als du verliebt warst? Ja, so, was für eine Mühe hast du dir gegeben, Daniel? Ja, wenn wir verliebt sind, geben wir uns Mühe. Ich habe meiner Freundin damals Bilder gemalt und Gedichte geschrieben. Sie hat heute noch ein ganzes Album mit meinen Gedichten. Ja, ich bin mehr so der Romantiker. Meine Frau ist der Pragmatiker. Also wenn du einen romantischen Partner hast, da kann schon was kommen. Ja, und dann hört es irgendwann auf. Zum Verliebtsein gehört aber auch so dieses, kennt ihr doch, ja, Schmetterlinge im Bauch. Wie man so aufgeregt ist, wenn man an der andere denkt oder sich trifft. So, der Puls wird schneller, Blutdruck geht ein bisschen hoch. Körperlich eigentlich Stresssymptome, aber wir empfinden es als angenehm. Eine Zeit lang, solange wir verliebt sind. Aber es ist eigentlich anstrengend. Das merken wir spätestens dann, wenn der erste Schauer vorbei ist. Und was kommt nach dem Verliebtsein? Und das Verliebtsein muss enden, es muss enden. Wir haben oft so ein völlig falsches Bild. Wenn das Verliebtsein aufhört, lieben wir uns nicht mehr. Quatsch, dann fängt es erst an. Aber Verliebtsein muss enden, weil gerade diese Schmetterlinge, das hat viel mit Unsicherheit zu tun. Und wenn die Beziehung wächst, dann muss es Sicherheit an die Stelle kommen. Dann weiß ich die Verlässlichkeit vom anderen. Und dieses sich bemühe, dass ich ankomme beim anderen, ist ein Quatsch. Irgendwann muss ich angekommen sein und dann hört es auf. Aus Verliebtsein muss Liebe werden. Ein Schmetterling muss aus der Raupe raus. Und dann geht es eigentlich erst los. Aber nur zu oft kommt dann die Phase, wo die rosa Brille verblasst und dann... Und dann sehen wir die Fehler vom anderen. Und je dunkler die rosa Brille getönt war, umso tiefer der Absturz. Und dann kommt was? Die Unzufriedenheit, die Kritik. Ich liebe dich, aber... Wir haben welche Korb, das muss man in die Ecke werfen. Ich liebe dich, aber... Die Zahnpastatube gehört in den Becher. Ich liebe dich, aber früher hast du viel mehr mit mir geredet. Aber das Auto hat schon wieder einen Kratzer. Aber. Und dann kommt so das, dann auf einmal nehmen wir die Fehler vom anderen so ernst. Und das Aber wird schnell so laut, dass das Ich liebe dich gar nicht mehr gehört wird. Kennt ihr das? Dann versuchen wir den anderen zu ändern. Wir alle kennen genug Leute, deren Beziehungen gescheitert sind, oder? Und wie viele kennen da, die schuld dran waren? Der andere muss sich ändern. Ich will den anderen, ich will meine Frau verändern. Ich meine, objektiv gesehen, so kann man nicht bleiben. Ja, und dann versuche ich, sie zu ändern. Wir versuchen, uns einander zu erziehen. Und dann wird es hässlich. Ja, und dann kommt genau das. Furcht und Liebe geht nicht zusammen. Und wie lange hält die Phase? Ich liebe dich aber. Das ist abhängig von unserer Blödheit. Ich war so blöd, bei mir hat es 20 Jahre gedauert. Und in den 20 Jahren habe ich immer wieder versucht, meine Frau zu verändern, an dem und dem Punkt. Und wie viel hat sie sich verändert? Genau so viel, 0,0, an dem Punkt zumindest. Natürlich verändert man sich unter Druck, aber nicht zum Guten. Und irgendwann, das geht ja zum Glück fließend, irgendwann stelle ich fest, ich will sie gar nicht mehr verändern. Es ist gut so. Und oft sind es ja gerade die Punkte, die uns am Anfang so fasziniert haben, die uns später so nerven. Und wenn du dann wieder dahin kommst, dass du das wertschätzen kannst, dass du den anderen lieben kannst, so wie er ist, ohne Veränderungswille, ohne Bedingung, dann passiert was? Dann blüht der andere auf und verändert sich. Nicht mehr von mir beherrschbar, aber verändert sich positiv. Liebe und Furcht gehen nicht zusammen. Wenn der andere unter Druck kommt, weil ich Idiot Vorschriften mache, dann kann er nur verkümmern. Aufblühen kann ein Mensch nur, wenn er sich geliebt fühlt, wirklich geliebt, angenommen, wie er ist. Und wenn man jetzt lese, dass Gott mich liebt, was heißt das dann? Er ist definitiv nicht verliebt in mich. Gott hat definitiv keine rosa Brille. Sonst wäre er nicht für mich gestorben. Ja, das heißt aber auch, Gott liebt nicht den, der ich eines Tages im Himmel sein werde. Er liebt mich nicht in Jesus, dass er, habe ich wie oft gehört, er sieht mich quasi, als ob ich Jesus wäre. Das wäre ja mal richtig rosa Brille. Nein, sondern er liebt mich, wer ich bin. Nicht der ich sein möchte oder sein sollte oder sein werde, sondern der ich bin. Mit den ganzen Macken und Fehlern. Mit der Ungeduld, mit der Borniertheit, mit all diesem Kleingeistige, was mich ausmacht. Gott liebt mich, wie ich bin. Ja, wenn er das schafft, dann schafft er es auch für euch. Gott liebt dich, wie du jetzt bist, nicht wie du sein solltest. Keine rosa Brille. Und Gott liebt mich auch nicht unter Bedingung. Ja, ich liebe dich, wenn. Ich liebe dich unter der Voraussetzung, dass du dich änderst. Ich liebe dich Vorschuss, aber du musst jetzt in den nächsten 3 Jahren nachholen. Das wäre keine Liebe. Wenn Gott mich liebt, dann liebt er mich, wie ich bin. Bitte, was anderes kriegt er ja auch nicht. Ja, und wenn er weiß, dass ich mich nie wieder besser entwickle, und wenn er weiß, dass ich so dämlich bin, dass ich mich sogar zurückentwickle, liebt er mich dann weniger? Liebt er mich weniger, wenn ich mehr Fehler mache? Liebt er mich mehr, wenn ich Fortschritte mache? Mehr in der Gemeinde, mehr Heiligung lebe, mehr missionier. Kann ich das irgendwie steigern? Noch ein Aspekt. Ich bin nicht nur geliebt, ich bin auch das geliebte Kind. Das sagt er zum Beispiel 1. Johannes 3. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Ja, er liebt mich, aber nicht wie ein Kind, sondern er liebt mich als sein Kind. Und wir sind es, steht hier, wir sind Gottes Kinder. Der Unterschied zum geliebten Partner? Beziehungen zerbrechen so häufig. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern sehr, sehr viel weniger. Das sind Beziehungen, die sind viel, viel stabiler. Ich kenne kaum eine Beziehung zwischen Eltern und Kindern, die richtig kaputt gehen. Beziehungen zwischen Liebenden, die wandeln sich oft in Verachtung und Hass. Bei Eltern und Kindern selten, zum Glück. Und ich bin Gottes Kind. Ich bin in dieser ganz stabilen Beziehung. Ich hab immer so gedacht, Gottes Kind, so wie jetzt meine Enkel. So klein, süß und irgendwann gehen sie ins Bett. Aber das trifft mich nicht ganz. Ich bin nicht klein und süß. Und mir kam ein anderes Bild. Stellt euch vor, so ein junger Erwachsener, halbwüchsig. Ich bin eher so. Also stellen wir uns vor, Da habe Eltern 3 Kinder, sagen wir mal, und habe eine kleine Erbschaft gemacht, habe ein paar 1.000 Euro, brauche die selber nicht und sage, Kinder, wir teilen mit euch. Also ich sage, kleine Erbschaft, dann tut es niemand weh. Und jetzt kriegt jedes von diesen 3 Kindern 5.000 Euro geschenkt. Ja, nur so als Beispiel. Könnt ihr euch vorstellen? Machen wir doch gern für unsere Kinder. Und der Erste kriegt die 5.000 Euro von den Eltern. Und er sagt, ah, klasse, jetzt kann ich mir endlich ein Auto kaufen und muss nicht mehr bei jedem Wetter mit dem Fahrrad, Uni, Arbeit, Ausbildung, was auch ich. Ja, dann sagen wir als Eltern, gut, wir haben dir doch gern geholfen, vernünftige Entscheidung. Der Zweite kriegt seine 5.000 Euro und sagt, ah, klasse, jetzt kann ich endlich aus der Spudel-WG ausziehen. Jetzt reicht es für ein paar Möbel und eine Kaution. Dann sagen wir als Eltern, aber gerne doch. Wir helfen dir doch gern zur Selbstständigkeit, oder? Und der Dritte sagt, das ist super, jetzt kann ich mir endlich dieses geile Tattoo stechen lassen. Ja, und wie reagieren wir als Eltern? Ich habe mit meiner Frau natürlich, als mir das Beispiel kam, durchgesprochen. Und wir waren uns einig, ja gut, wir werden unseren Kindern das Geld schon geben. Aber sie würde noch gratis was dazu kriegen. Ja, Ermahnung, Ratschläge, oh, da eine ganze Menge drauf. Also, ich habe jetzt das Beispiel so gewählt, weil ich halte Tattoo nicht für Sünde, nur für Blödheit. Ja, das ist was, in 10 Jahren tut das hoffentlich leid, weil du solltest dich ja weiterentwickeln und dann. Aber ist das wirklich so viel doofer, als so viel Geld in Blech auf der Straße zu investieren? Ist das intelligenter? Jakobus sagt, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, das betrifft uns alle, dann bitte er Gott. Und jetzt wird Gott definiert. Gott gibt allen willig und macht keine Vorwürfe. Gott ist anders als ich. Da kriegst du das volle Geschenk ohne Vorbehalt, ohne Vorwurf, ohne Ermahnung. Der würde die 5000 Euro jedem mit Freude geben. Da unterscheiden wir uns wahrscheinlich ein bisschen. Das ist ganz wichtig. Gott gibt gerne ohne Vorwurf und Vorbehalt. Wir alle haben genug Beispiele mitgekriegt. Häufig kommen sie aus Amerika. Irgendein ganz bekannter Pastor und dann plötzlich kommt raus. Und Prostitution und Alkohol und Unterschlagung und sonst was. Und du denkst, kann das sein? Gott hat ihn so gebraucht und der ethische Standard ist so weit unter. Aber das ist, Gott gibt seine Gabe ohne Vorbedingung, ohne Vorwurf. Er fordert noch nicht einmal so ein moralisches Mindestmaß von uns. Er beschenkt uns, weil er uns liebt. Nicht, weil wir eine Norm erfüllen. Ich bin geliebt und ich bin geliebtes Kind Gottes. Heißt was? Ich bin, wie ich bin, geliebt. Ohne Vorwurf, ohne Vorbedingung, ohne etwas erfüllen zu müssen. Ohne Erwartung. Ja, wenn wir verliebt sind, dann erwarten wir immer so viel. Das ist immer so ein Wechselbad so am Anfang zwischen großer Erwartung, Enttäuschung, Hoffnung, Enttäuschung, Enttäuschung. Kennt er doch. Und Gott erwartet nichts von mir. Er bringt alles, nicht ich. Und da ist keinerlei Druck. Ich bin, wie ich bin, geliebt. Ja, jetzt steht aber schon eine Menge, was ich ändern muss. Lesen wir 1. Johannes 3 weiter. Da haben wir es ja, seht, welch ein Liebe unser Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Aber es geht weiter. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind Kinder Gottes, jetzt schon. Aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Da kommt noch viel mehr. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden uns immer mehr verändern, wenn wir Jesus sehen. Und dann heißt es, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Wer reinigt sich? Ich reinige mich, ich kann mit der Sünde brechen, weil ich Hoffnung habe, weil ich geliebtes Kind bin. Nicht, um etwas zu erreichen. Anfang des Jahres hatten wir die Serie über Heiligung. Da haben wir immer wieder davon gesprochen. Heiligung heißt nicht etwas erreichen wollen, damit, sondern gehorsam sein, weil Gott alles für mich getan hat. Ich bin geliebtes Kind Gottes. Es wäre sehr schade, aber selbst wenn der letzte Vers für mich nie gilt, bin ich geliebtes Kind Gottes. Ich bin alles, weil Jesus es mir geschenkt hat. Nicht, weil ich mir es verdienen muss. Wir sind es gewohnt, uns immer die falschen Schuhe anzuziehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich stelle so fest, ich bin in letzter Zeit eigentlich für alles verantwortlich. Für die Klimaerwärmung, für das Elend in Afrika, für jede Plastiktüte im Pazifik. Ich bin verantwortlich. Und ich bin, und das ist mein großes Problem, ich bin für alles, auch bei Gott verantwortlich. Erinnert ihr euch vor 2 Wochen die Predigt von Janis? Als Israel, die Armee da in der Wüste, fast verdurstet ist. Und Gott sagt ihnen, ich schenke euch Wasser. Grabt Grube an Grube. Erinnert euch noch? Jetzt weiß ich nicht mehr, was die Janis im Wortlaut gesagt hat. Ich weiß auch, was ich gehört habe. Was durch meinen Filter kam. Ich weiß, was ich gehört habe. Ich habe gehört, lasst uns Grube graben, damit Gott uns wieder den Segen, der Heilige Geist, schenken kann. Hat mit der Geschichte gar nichts zu tun. In der Geschichte hieß es genau andersrum. Gott schickt sein Wasser und wir sollen die Grube graben, damit es nicht so schnell versickert. Aber er schickt es unabhängig von mir. Ich habe daraus gemacht, ich muss mich vorbereiten. Ich muss mich vorbereiten, damit Gott schicken kann. Ja, manche Leute reden ja immer viel von Erweckung. Und dann denken wir immer, was müssen wir tun, damit die Erweckung kommt? Wir müssen mehr beten, wir müssen mehr damit. Wenn das mit der Erweckung wirklich kommt, dann müssen wir den Saal ausbauen, damit wir das Wasser aufnehmen können. Aber wir müssen da gar nichts vorbereiten. Wenn Gott Erweckung schicken will, dann wird er das nicht abhängig von meinem Tun machen, sondern er schenkt ohne Vorbehalt, weil er es ist. Ich habe was rumgedreht, ich habe eine Bedingung draus gemacht, aber das ist falsch. Und weil ich immer eine Bedingung draus mache und meine, ich muss in Leistung treten, bin ich immer unfähig, die Liebe Gottes zu genießen. Ich stehe immer so unter dem Druck. Du musst, du musst, du musst. Und hier steht genau das Gegenteil. Jesus liebt mich. Punkt. Und wenn nie wieder mehr kommt von meiner Seite, dann liebt er mich trotzdem. Punkt. Keine Bedingung, keine Vorbedingung, keine Erwartung. Kein ich liebe dich aber, sondern nur ich liebe dich. Punkt. Ihr dürft schon mal kommen. Versteht ihr den Unterschied? Wenn das so ist, dass Gott mich liebt, wie ich bin, dann macht das wirklich frei. Ich muss keine Likes oder Dislikes suchen oder fürchten. Ich bin geliebt. Ich muss keine Leistung bringen. Was für eine Leistung soll ich bringen, die das steigert? Ein Nobelpreis würde mich nicht vor Gott verändern. Und da bin ich weit von entfernt. Es gibt nichts, was ich erwerben könnte, was mir irgendetwas zugibt zu dem, oder? Es gibt ja Leute, die haben tolle Autos, manche sogar einen Fußballverein. Ändert das mein Bild vor Gott? Werde ich mehr wert dadurch? Und andersrum, gibt es irgendetwas, da sind wir beim Römerbrief, was ich tun könnte, dass ich diese Liebe verliere? Irgendein Fehler? Irgendein Versager? Ich bin geliebt. Punkt. Amen.